Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Text zur Predigt, wir machen Fortsetzungen in unserer Reihe, steht im ersten Kapitel des Buches Jesaja, Jesaja 1. Und wir wollen heute ab Vers 18 bis zum Ende des Kapitels lesen. Wobei dann der Kernvers, der Vers 27 sein wird. Jesaja 1, wir lesen ab Vers 18 und hören dann besonders auf den Vers 27. Der Heilige Geist redet durch den Propheten Jesaja. Kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Seid ihr willig und gehorsam, so sollt ihr das Gute des Landes essen. Wenn ihr euch aber weigert und widerspenstig seid, so sollt ihr vom Schwert gefressen werden. Ja, der Mund des Herrn hat es gesprochen. Wie ist die treue Stadt zur Hure geworden? Sie war voll Recht. Gerechtigkeit wohnte in ihr. Nun aber Mörder. Dein Silber ist zu Schlacken geworden. Dein edler Wein ist mit Wasser verfälscht. Deine Fürsten sind Widerspenstige und Diebsgesellen. Sie alle lieben Bestechungen und jagen nach Geschenken. Der Weise schaffen sie nicht recht. Und die Sache der Witwen kommt nicht vor sie. Darum spricht der Herrscher, der Herr der Heerscharen, der Mächtige Israels. Wehe, ich will mir Genugtuung verschaffen von meinen Feinden und mich rächen an meinen Widersachern. Und ich will meine Hand gegen dich wenden und deine Schlacken ausschmelzen wie mit Laugensalz und all dein Blei wegschaffen. Und ich werde deine Richter wieder machen, wie sie ursprünglich waren, und deine Ratsherren wie am Anfang. Danach wird man dich nennen, die Stadt der Gerechtigkeit, die treue Stadt. Zion wird durch Recht erlöst werden und seine Bekehrten durch Gerechtigkeit. Aber der Zusammenbruch trifft die Übertreter und Sünder alle miteinander, und die den Herrn verlassen, kommen um. Denn sie werden zu Schanden, wegen der Terebinden, an denen ihr Lust hattet. Und ihr sollt schamrot werden, wegen der Gärten, die ihr erwählt habt. Denn ihr werdet sein wie eine Terebinte, deren Laub verwelkt ist. Und wie ein Garten, der ohne Wasser ist. Und der Starke wird zum Werg und sein Tun zum Funken. Und beide werden miteinander brennen, sodass niemand löschen kann. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Wenn man diese Verse aus dem Buch des Propheten Jesaja liest, und das ist nicht nur an dieser Stelle so, sondern an anderen auch noch, dann springen einem immer wieder so offensichtliche Gegensätze ins Auge. Als Leser wird man hin und her geworfen, wie durch abrupte Stimmungswechsel. Eben noch der König Jesaja polternd das Zorngericht des Herrn, der Heerscharen über sein sündiges Volk, um ihm gleich im nächsten Vers Trost zu spenden und auf Gottes Gnade und Barmherzigkeit zu weisen. Ja, auch in dem Abschnitt, den wir heute betrachten wollen, fällt dieser Gegensatz auf. Schon der Vers 18 kann in sich kaum gegensätzlicher sein. In den Versen 19 und 20 wird das Volk Gottes vor die Wahl gestellt. In den Versen 21 bis 23 wird Jerusalem angeklagt. In Vers 24 das Gericht angekündigt. Aber ab Vers 25 lesen wir von Reinigung, von Erlösung. Und das Ganze kulminiert, findet schließlich seinen Höhepunkt in dem Vers 27, der darum auch der heutigen Predigt zugrunde liegen soll. In der Schlachterübersetzung liest sich ja der Anfang dieses Verses so: Zion wird durch Recht erlöst werden. Und das ist nicht falsch übersetzt. Das hebräische Wort an dieser Stelle bedeutet auch Recht. Aber aus dem Gesamtzusammenhang gesehen bietet sich eigentlich hier eine andere Übersetzung an. Eine Übersetzung, die wir zum Beispiel in der alten Elberfelder antreffen, nämlich Gericht. Nicht nur Recht als festgesetzte Norm ist hier gemeint, sondern auch die Durchsetzung dieser Norm, also das Gericht. Zion wird also durch Gericht erlöst werden. Dieser Kernvers, unter den wir uns heute stellen, soll uns eines klar machen. Die vermeintlich widersprüchlichen Ankündigungen, von denen ich eben gerade gesprochen habe, Zorn und Gnade, Vernichtung und Bewahrung, Gericht und Erlösung, das sind in Wirklichkeit keine Widersprüche, sondern das sind zwei Seiten einer Medaille. Das Gericht ist der Weg, auf dem das Heil zu Zion kommt. Übrigens finden wir in diesem Vers 27, wenn wir ihn ganz lesen, eine typische hebräische Redeweise. Ein und derselbe Gedanke wird auf zwei verschiedene Weisen ausgedrückt. Zion wird durch Recht, Gericht, erlöst werden. Und seine Bekehrten werden durch Gerechtigkeit erlöst werden. Das meint das Gleiche. Zion und die Bekehrten meint die gleiche Gruppe. Und Recht oder Gericht und Gerechtigkeit meint das gleiche Mittel, durch das dieser Gruppe Erlösung zuteil werden soll. Es drängen sich in diesem Vers drei Elemente auf, auf die wir dann heute etwas genauer eingehen wollen und in die sich dann auch die Predigt gliedern soll. Zunächst wollen wir die Frage nach der Notwendigkeit der Erlösung aufwerfen. Warum und wovon muss Zion erlöst werden? Zweitens die Frage nach dem Weg oder Mittel der Erlösung. Was meint die Schrift, wenn sie ausgerechnet Gericht als den Weg nennt, Zion zu erlösen? Und drittens stellen wir die Frage nach der Gewissheit. Denn der Text spricht nicht von einer Möglichkeit oder einer vagen Aussicht, sondern er trifft eine definitive Aussage. Zion wird erlöst werden. Kommen wir also zum ersten Teil. Die Erlösung Zions ist notwendig. Wenn wir hier im Text von Zion lesen, dann stellt sich natürlich sofort die Frage, wer oder was ist Zion eigentlich? Im bisherigen Verlauf unserer Predigtreihe ist uns ja schon der eine oder andere Name begegnet. Nicht? Juda, Jerusalem, Israel, Tochter Zion, dann auch Begriffe wie treue Stadt und jetzt eben wieder Zion. Also ganz eng gefasst bezeichnet Zion einen Berg, einen Hügel, einen der Hügel, auf dem die Stadt Jerusalem erbaut ist. Zion ist der südlichste und zugleich auch der höchste dieser Hügel in Jerusalem. Und aufgrund seiner Prominenz ist mit Zion im weiteren Sinne auch die ganze Stadt Jerusalem gemeint. Zion steht also als ein Teil der Stadt, stellvertretend für das Ganze. Damit verwandt ist auch die dritte Bedeutung Zions, nämlich als der Ort des Tempels. Zwar stand der Tempel nicht auf dem Berg Zion, sondern auf einem benachbarten Berg, Moria. Aber an mehreren Stellen in der Bibel werden Zion und das Haus des Herrn in einem Atemzug genannt. Und so ist Zion schließlich viertens die Gemeinde. Das Volk Gottes, das in seiner alttestamentlichen Gestalt im Land Kanaan mit der Hauptstadt Jerusalem lebte und unter dem Gott selbst in seinem Tempel wohnte. Wenn ihr heute Nachmittag noch nichts vorhabt, dann empfehle ich mal, das Buch der Psalmen nach dem Wort Zion zu durchsuchen. Ihr werdet staunen, wie vielfältig die Bedeutung dieses Begriffes ist, zumindest vordergründig, aber auch, wie sich letztlich doch alles so zusammenfügt, dass Zion immer den Ort meint, an dem Gott unter seinem Volk gegenwärtig ist und damit Gottes Volk selbst bedeutet. Darum geht es ja also. Zion ist das Volk Gottes. Aber dieses Zion befindet sich in einem desolaten Zustand. Wir haben schon einiges darüber gelesen. Ich rufe uns nur noch mal einige Verse in Erinnerung. Vers 4. Sie haben den Herrn verlassen, haben den Heiligen Israels gelästert, haben sich abgewandt. Oder Vers 8. Die Tochter Zion ist übrig geblieben wie eine Hütte im Weinberg. Vers 10. Die harsche Anrede, du Volk von Gomorra. Vers 15, die Anklage, eure Hände sind voll Blut. Und in dem heutigen Abschnitt, Vers 21, wie ist die treue Stadt zur Hure geworden? Gerechtigkeit wohnte in ihr, nun aber Mörder. Zion befindet sich in einem Zustand der Sünde und Ungerechtigkeit. Mit einem Wort, Zion verkehrt im Elend. Damit meine ich nicht, dass Zion arm sei, dass es ihm materiell oder auch psychisch schlecht gehen würde, was man heute allgemein mit Elend verbindet, sondern der ursprünglichen Wortbedeutung nach heißt Elend nichts anderes als Ausland. Das Volk Gottes befindet sich im Ausland. Es ist weit weg von seinem Bestimmungsort, nicht geografisch, aber geistlich. Seine eigentliche Heimat ist nämlich Gott. Ich erinnere hier gern an die Predigt, die wir vor, ich glaube, 2 Wochen aus Psalm 90 hörten. Gott ist die ewige Zuflucht, die Heimat, das wahre Vaterland seines Volkes, also auch Zions. Aber von diesem Vaterland ist Zion weit entfernt. Denn, wir haben es gerade nochmal wiederholt, sie haben den Herrn verlassen, haben den Heiligen Israels gelästert, haben sich abgewandt. Wer sich vom Herrn abwendet, der wählt das geistliche Ausland, sprich das Elend. Und das äußert sich in all der Gottlosigkeit und Gesetzlosigkeit von der wir bisher im Buch Jesaja gelesen haben. Aber diese Entfremdung Zions von Gott hat nicht nur praktische Folgen. Sie hat auch eine rechtliche Komponente. Wer den Herrn verlässt und sich seiner Herrschaft verweigert, der landet nicht in der Herrschaftslosigkeit, nicht in einer Art Anarchie, sondern der begibt sich unter eine andere Herrschaft. Das geistliche Ausland hat nämlich auch Herrscher. Die heißen Sünde, die heißen Teufel, die heißen Tod. Die heißen in ihren weltlichen Ausprägungen Ägypten oder Assyrien oder Babylon. Unter diese Mächte hat Zion sich gestellt. Seit Adam einmal auf seine Frau gehört hat und die wiederum auf die Schlange, steht das Volk Gottes von Natur aus unter dieser geistlichen Fremdherrschaft. Das ist eine juristische, eine rechtliche Tatsache. Das ist sicher nicht das Ziel, nicht das Ideal des menschlichen Daseins, aber es ist die Wirklichkeit. Und hier kommt nun das Wort Erlösung ins Spiel. Wenn wir heutzutage das Wort Erlösung hören, denken wir wahrscheinlich irgendwie an Jesus, was auch sicher nicht ganz falsch ist. Aber verweilen wir ruhig mal bei diesem Begriff Erlösung, denn das ist wichtig. Wir betreiben noch mal ein wenig Sprachkunde. Die ursprüngliche Wortbedeutung von lösen hat sich eigentlich nur noch in der feststehenden Redewendung wie etwa eine Fahrkarte lösen erhalten. Lösen heißt im Grunde nichts anderes als kaufen. Und zwar kaufen für einen bestimmten Preis, das Lösegeld. Nicht? Lösegeld, den Begriff kennen wir ja auch gut. Wenn zum Beispiel Gangster eine Geisel in ihre Gewalt gebracht haben, verlangen sie oft ein Lösegeld. Mit diesem Lösegeld können dann die Angehörigen oder auch der Staat diese Geisel freikaufen. Erkennen wir jetzt, wie notwendig Zions Erlösung ist. Im Elend, im geistlichen Ausland, in der Gottesferne, gibt es für Zion keine Zukunft. Nur den Tod. Gott, der ja auch der Herr über diese fremden Mächte ist, der wird diese Mächte richten. Und mit diesen fremden Mächten wird er auch all jene richten, die in ihrer Gewalt sind. Der Mensch, der sich unter die Herrschaft der Feinde Gottes gestellt hat, wird am Ende mit ihnen untergehen. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Gott wird sich als der gerechte Richter erweisen. Er wird sein Recht durchsetzen. Wird das Lösegeld nicht bezahlt, geht Zion unter. So viel steht fest. Und damit kommen wir zum zweiten Teil der Predigt. Zion wird durch Gericht erlöst. Gottes Gerechtigkeit muss Genüge geschehen. Das Lösegeld muss bezahlt werden. Und welches ist das einzig angemessene Lösegeld? Wie werden die verschobenen Rechtsmaßstäbe wiederhergestellt? Durch das Tragen von Gottes Zorn. Gott wischt die Sünde nicht beiseite. Er verlangt vollständige Bezahlung für das Verbrechen, das gegen ihn selbst, gegen seine unendliche Majestät begangen worden ist. Aber kann Zion diesen Zorn Gottes über seine Sünden tragen? Blicken wir noch einmal auf die bisherigen Aussagen Jesajas zurück, so müssen wir das verneinen. Nehmen wir nur noch mal Jesaja 1, Vers 9, Was wurde dort über die Tochter Zion gesagt? Hätte uns der Herr der Herrscharen nicht einen geringen Überrest übrig gelassen, so wären wir wie Sodom, gleich wie Gomorra geworden. Lege es beim Volk, sich am eigenen Schopf auf den Sumpf zu ziehen, so gäbe es keine Hoffnung. Sie würden das Schicksal Sodoms und Gomorras teilen. Das heißt, sie würden unter der Wucht von Gottes Zorn über ihre Sünde zugrunde gehen. Fast im Vorbeigehen haben wir vorhin einen eigentlich sehr schwerwiegenden Satz gelesen. Gleich am Anfang unserer Lesung. Nach einer Reihe von Anklagen, nach einem Aufruf zur ehrlichen Umkehr des Volkes zu Gott, heißt es dann Vers 18, kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Das ist keine unverbindliche Einladung, sondern eine unmissverständliche Androhung des Gerichts. Der Herr konfrontiert das Volk mit seiner ewigen, unverrückbaren Rechtsordnung, mit seinen Rechtsmaßstäben, an denen er sein Volk misst, und stellt die rhetorische Frage, könnt ihr meine Forderung erfüllen? Sagt mir, was habt ihr zu eurer Verteidigung vorzubringen? Und die Antwort muss selbstverständlich lauten, nichts. Aber umso erstaunlicher ist die nachfolgende Ankündigung, noch im gleichen Vers, wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Wir wundern uns und fragen, wie ist das möglich? Wie kann es sein, dass die Sünden, die an jene von Sodom und Gomorra heranreichen, so ausgetilgt werden, als hätte es sie nie gegeben? Es gibt nur eine Antwort, weil für diese Sünden tatsächlich bezahlt wird. Weil Gottes Gerechtigkeit tatsächlich Genüge geschieht. Weil Gott sein Recht durchsetzt. Weil er seine Rechtsordnung wiederherstellt. Und zwar mittels des Gerichts. Das Gericht bewirkt, wenn wir Vers 27 auf diese Weise übersetzen, die Erlösung für Zion. Gottes Gerechtigkeit erfordert, dass Zion selbst für seine Sünden bezahlt. Aber Zion ist schwach. Zion ist unfähig. Schon die kleinen Ankündigungen von Gottes Gericht, wie sie sich in der damaligen Zeit zeigten, die Bedrohungen durch die fremden Völker, schon diese kleinen Vorläufer ließen Zion zusammenbrechen und dahinschmelzen, bis, wie wir vor einigen Wochen gelesen haben, nur noch ein kläglicher Überrest verblieben war, klein wie ein Wachthäuschen im Gurkenfeld. Und am Ende hätte die völlige Vernichtung gestanden, wie bei Sodom. Nein, Gott kann das Gericht nicht an seinem Volk vollziehen, denn sein Volk kann seinen Zorn nicht ertragen. Es muss jemand sein, der größer und stärker ist als die Tochter Zion. Und der doch gleichzeitig so mit ihr verbunden ist, dass er ihr Stellvertreter sein kann. Hätte uns der Herr der Herrscharen nicht einen geringen Überrest übrig gelassen? Haben wir gerade noch mal gelesen. Jesaja 1,9. Der Apostel Paulus zitiert diesen Vers in Römer 9, Vers 29. Er zitiert genau diesen Vers und verändert dabei ein Wort. Er schreibt nämlich, hätte der Herr der Herrscharen uns nicht einen Samen übrig bleiben lassen. Der Same aus Zion, er macht den Unterschied aus. Der Nachkomme, der aus Zion, aus dem Stamm Juda hervorgeht, der verhindert, dass Gottes Volk wie Sodom und Gomorra untergeht. Der Spross aus dem Haus Davids kann Gottes Zorn stellvertretend für sein Volk tragen. Denn er ist wahrer Mensch und zugleich wahrer Gott. Wenn es im heutigen Predigtext heißt, dass Zion durch Gericht erlöst wird, dann bedeutet das nichts anderes, als dass Gott an seinem Sohn Jesus Christus das Gericht vollstreckt, das über Zion schwebt. Dass er seinen Sohn als Lösegeld dahingibt, um Zion aus der Fremdherrschaft freizukaufen. In dem gekreuzigten Jesus Christus richtet Gott seine Gerechtigkeit auf. Und alle, die ihm gehören, werden durch sein Opfer gerecht und freigesprochen. Erlösung und Gericht gehören zusammen. Es sind, wie gesagt, zwei Seiten derselben Medaille. Wir können niemals davon reden, dass Christus uns erlöst hat, ohne zugleich zu bekennen, dass er deswegen Gottes Gericht über uns ertragen hat. Wir können niemals von dem barmherzigen Gott reden, der uns unsere Sünden vergibt, ohne daran zu denken, dass er um seiner Gerechtigkeit willen unsere Sünden seinem Sohn aufgebürdet hat. Zion wird durch Gericht erlöst werden und seine Bekehrten durch Gerechtigkeit. Seine Bekehrten. Diejenigen, die Gott festhalten, weil er sie festhält. Die Gerechtigkeit, die Gott in Christus aufrichtet, gilt ihnen und ihnen allein. Wer sich aber unter der Fremdherrschaft eingerichtet hat, wer Gott weiterhin den Rücken zukehrt, wer nicht nach Golgatha blicken will, sondern sich abwendet, dem nützt Christus gar nichts. Im Gegenteil. Wer den Heiland verschmäht, dem wird es am Tag des Gerichts schlimmer gehen als Sodom und Gomorra, wie Christus selbst es während seines Dienstes einigen Städten angekündigt hat. Die den Herrn verlassen, so lesen wir hier in Vers 28, die kommen um. Aber alle, die zu Christus gehören, auch jeder von euch hier und jetzt, jeder, der durch das Wort und den Geist Gottes gerufen wird, auch hier und jetzt, und der nichts weiter tut, als an Christus und sein Heilswerk zu glauben. Denn mehr brauchen wir nicht. Diese alle können Gewissheit haben. Und damit sind wir beim dritten und letzten Teil der Predigt angelangt. Die Gewissheit der Erlösung Zions. Die Erlösung Zions ist sicher. Zion wird erlöst werden. Warum kann der Text mit solch einer Gewissheit von Erlösung sprechen, wo doch augenscheinlich alles dagegen steht? Weil menschliche Maßstäbe hier nicht gelten. Zions Überrest kann winzig sein wie eine Hütte im Weinberg. Zion kann vor lauter Sündhaftigkeit dunkelrot sein wie Blut. Das alles verblasst vor der Gerechtigkeit und Heiligkeit Jesu Christi. Die Gewissheit für die Tochter Zion, die Gewissheit, dass sie tatsächlich von all ihrer Sündenschuld, aus aller Gewalt des Teufels, von dem Zorn Gottes und aus dem Verderben erlöst ist, die Gewissheit dafür liegt in Christus. Das Kreuz ist ein Beweis für Gottes Treue. Was er schon Abraham, ja was er schon Adam geschworen hatte, das verwirklicht er. Wenn wir auf uns blicken, wenn wir an uns oder in uns Heilsgewissheit suchen wollten, da könnten wir lange suchen. Gewissheit finden wir nicht in uns selbst, nicht in irgendwelchen Gefühlen oder Eingebungen oder Handlungen oder auch Dokumenten. Darin ist keine Gewissheit. Gewissheit erhalten wir, indem wir glauben. Einfach nur glauben. Dass das, was vor 2000 Jahren auf Golgatha geschehen ist, für mich geschehen ist. Dass Gott damals seinen Sohn auch als meinen Stellvertreter ans Kreuz gesteckt hat. Dass er auch mein Gerichtsurteil an ihm vollstreckt hat. Dass er auch mich dadurch und nur dadurch vom Tod erlöst und ins Leben hinübergerettet hat. Das ist die Botschaft Jesajas an die Tochter Zion und damit auch an uns. Die Botschaft ist nicht, sich jetzt endlich mal aufzuraffen und sein Heil zu erarbeiten. Das wäre eine sinnlose, eine nutzlose Botschaft. Das würde auf eine endlose Tretmühle hinauslaufen. Fallen, aufstehen. Denn wie oft fallen wir nicht hin? Wie oft sündigen wir? Und bedenken wir, nur eine einzige Sünde genügt, um uns in alle Ewigkeit zu verdammen. Was wäre das für eine schreckliche Botschaft? Man müsse auf sich selbst vertrauen. Meinetwegen irgendwelche Angebote annehmen und ja nicht loslassen sonst. Wie armselig, wie hilflos, wie wenig tröstend wäre eine solche Botschaft. Das wäre kein Evangelium. Gegen solch eine Verkündigung richtet sich Vers 31. Der Starke, das heißt der vermeintlich Starke, wird zum Werk. Werk mit G, das ist eine Art Faser, also sowas wie Graf. Der Starke wird zum Werk und sein Tun zum Funken. Und beide werden miteinander brennen, sodass niemand löschen kann. Wer sich auf sich und sein Tun und sein Wesen verlässt, der wird verdorben. Die frohe Botschaft dagegen lautet, dass Christus unser Heiland ist. Und darum müssen wir immer wieder, auch heute sage ich es, wegblicken von uns. Und nicht anfangen, irgendwelche Gewissheiten oder Bestätigungen in uns zu suchen. Nein, wegblicken. Hin auf Christus. Auf sein Heilswerk, das uns erlöst und freigekauft hat. Das heißt es, zu glauben. Und mehr brauchen wir nicht. Amen.